ist noch ein Bonmot eingefallen, das möchte ich als Rätsel, gebe ich das den Hörern mit. Und zwar sagte der Dr. Rohleder,
der vom Bitkom.
Vom Bitkom, dann so, als er wusste, es war 5:05 oder was und ich komme nicht mehr dran, hat er gesagt, ja, man muss bei sowas immer eine Abwägung machen zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz. Und bei der D-Mail haben wir ganz klar den Fokus auf den Datenschutz gelegt. Ich bin da bis heute drüber am Rätseln, was er damit sagt. Ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß nicht.
Ach so, ich weiß warum. Datenschutz ist natürlich Antivirus. Weil der Virus will an deine Daten.
Und davor schützt sie.
Und IT-Sicherheit ist dieses andere mit der Verschlüsselung. Dieses Schwierige mit der Mathe und so. Was die Menschen nicht verstehen, weswegen, weil sie da eine Zusatzsoftware für brauchen.
Frank, das befriedigt mich nicht. Diese Erklärung befriedigt mich
nicht. Das ist auch nur eine Theorie.
Ich glaube, er hat halt einfach nur gedacht, das ist ein geiler Satz, den versteht keiner.
Ja, ich glaube auch,
dann denken alle so, hoher Mann, weiser Mann.
Ja, die reden einfach.
Ne? Datenschutz ist wichtig.
Das ist so ein bisschen wie die Loriot-Bundestagsrede.
Hm. Ja. Ja, so kommt man sich da manchmal wirklich vor.
Ich hab mich da echt. Und das muss man auch mit Nachdruck sagen.
Ja, klar.
Und ich betone das
hat er auch.
Noch ein weiteres Mal ausdrücklich und ich denke, dass wir jetzt auch weitermachen können.
Und wir werden eine gemeinsame Lösung finden.
Genau. Und das ist auf jeden Fall.
Das ist auch gut für alle.
Es ist jetzt schon 99% sicher. Das hat er auch gesagt.
Das ist auch geil, ne?
Ja, aber bei 80 Millionen Bürgern macht
fast kein Problem.
99%, super. Gleißender Feuerball am Himmel aufgetaucht. In ganz Bayern wurden dadurch letztes Wochenende tausende Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Mehrere Augenzeugen behaupteten außerdem, dass durch das kosmische Spektakel der Himmel für einen kurzen Moment bläulich eingefärbt war und nicht etwa grau oder schwarz, wie sie es gewohnt sind. Viele Menschen warfen sogar einen sogenannten Schatten. Diesen hat man sonst nur, wenn man nachts unter einer Laterne durchläuft.
Komport Nummer 371 in Schiebung. Hallo und herzlich Glückwunsch zum 371. Komport, den ich am heutigen, das ist tatsächlich ein komischer Feuerball am Himmel, mit komisch blauem Himmel, am Freitag, dem, was haben wir eigentlich heute, 19. April 2013 aufgenommen habe. Tag 109, was haben wir?
It is 937.
Oder sowas in der Region, ja. Das Intro. Zweiteilig. Das erste ist aus dem Logbuch Netzpolitik 59, hole dazu die E-Mail und Postillon. Der hat ja auch viel zu oft recht. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Beschwerden übers Wetter. Oder auch nicht Beschwerden übers Wetter, weil heute nieselt es nicht und ist sogar angenehm warm und überhaupt sowieso völlig unerträglich. Sondern wieder die übliche Dreiteilung, bestehend aus zwei Teilen Politik. Einem Teil Tech, dieses Mal komplett ohne Space, ohne LHC. Und mit ganz wenig Mafia, wie auch immer. Was ihr aber jedenfalls hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich wie gewohnt wieder die Regierung und die Wirtschaft eingefunden haben. Aha, Lärm. 9 Grad, scattert, klaunsige. Muss ich doch gleich mal rausgehen. Cool Greetings, die 9 Grad. Windchill und Comfort-Level wie 6, weil der Wind macht entweder 20 bis 30 oder 22 km/h. Aus dem Southwest. Da ist dieser komische Feuerball da am Himmel schon wieder. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, ob ich einen sogenannten Schatten werfe. Aber ja, wie auch immer, kommen wir dann bei der völlig unterraschenden Regierungsecke an. Ich muss so laut reden. Und bei der völlig unterraschenden Regierungsecke gibt es auch die völlig unterraschende Wulff-Klage. Vom letzten Freitag, weil die Staatsanwaltschaft Hannover hat dann das getan, was sie angekündigt hat, nämlich Anklage wegen Bestechlichkeit gegen Ex-Bimbis Präsident Christian Wurff erhoben, teilten die Ermittler mit. Hintergrund ist Wulffs Verbindung zum Filmproduzenten David Grünewald, der zeitgleich wegen Bestechung angeklagt wurde. Grünewald übernahm teilweise die Kosten für einen Oktoberfestbesuch des Ehepaars Wulff. Laut Staatsanwaltschaft erscheint es als hinreichend wahrscheinlich, dass der damalige niedersächsische Ministerpräsident damit motiviert werden sollte, für ein Filmprojekt Grünewalds bei Siemens um Geld zu werben. Und da gibt es dann noch als Bonus, dass der damalige Herr Ministerpräsident bei, ich weiß nicht wem, aber auf jeden Fall um Geld geworben hat. Was man dann ja irgendwie als Aktivität unter Bezahlung interpretieren könnte. Na, also, aus der Kategorie ganz wenig überraschend. Wulff will sich halt nicht mit einer einfachen Geldzahlung aus der Affäre ziehen, sondern besteht darauf, dass das ganze Ding vor Gericht kommt. Und die Staatsanwaltschaft tut ihm diesen Gefallen und klagt. So, boah, dann gucken wir doch mal, wie es dann weitergeht. Ich habe so die dummen Verdacht, die haben hier extra Zeug reingepflanzt in die ausgeschnittenen Teile. Was sind das überhaupt? Irgendwelche Blumen? Blühgemüse. Blüten wir noch nicht. Aber ja, so, also das aus der Kategorie ja. Na, sie klagen. Natürlich. Tun genau das, was sie sollen. So, dann gibt es den Hochstock, weil die Hochschulen in Deutschland können angesichts steigender Studentenzahlen auf weitere finanzielle Hilfen hoffen. Ich habe so das Gefühl, ich bin zu laut. Bimbis Bildungsministerin Wanka sagte im Deutschlandfunk, sie sei zuversichtlich, dass es mit den Ländern eine Einigung über die Aufstockung des Hochschulpaktes gebe. Die Bimbis-Regierung wolle bis 2015 weitere 2,2 Milliarden Euro bereitstellen. Voraussetzung sei aber, dass auch die Länder ihren Anteil trügen, betonte die CDU-Politikerin. Weiteres Thema der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von BIMP und der Ländern in Berlin ist die länderübergreifende Anerkennung von Lehrerexamen. Blablub. Also irgendwie in die Kategorie, naja, die BIMBIS-Regierung erklärt sich dann mal bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen. Ach, müssen wir jetzt doch nicht mehr sparen, kostet es, was es wolle? Also hier hinten sieht es vor allen Dingen aus, als hätten sie besonders großzügig irgendwelches Blühzeugs da in die ex-ausgeschnittenen Areale bzw. die Umgebung reingeworfen. Das hat mich ja letzte Woche auch schon sehr effektiv daran gehindert, da genau auf dem ausgeschnittenen Bereich rumzulatschen. Aber ja. Und da hinten blüht sogar was. So, dann gab es die Nicht-Quote, weil die CDU-Schibitze will eine drohende Koalitionskrise wegen der Frauenquote für Aufsichtsräte mit einem unionsinternen Kompromiss abwenden. Tatsächlich, Blühgemüse. Ins Wahlprogramm von CDU und CSU soll eine gesetzliche Quote von 30% ab 2020 aufgenommen werden, sagte Generalsekretär Hermann Gröhe nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien. Weil Witz an der ganzen Geschichte ist, die Bundestagsoppositionsparteien, ich meine irgendwie die Grünen, haben irgendwie einen Gesetzentwurf in den Bimbistag geworfen, so vor nach dem Motto hier Frauenquote von 30% ab sofort. Wobei, die 30, also auf jeden Fall irgendwie eine Frauenquote, verpflichtend, blablab. Und da haben dann irgendwelche christlich zensierenden Vollidioten, Entschuldigungen, sind dann auf die Idee gekommen, naja, also dem können wir ja eigentlich zustimmen. So, und weil das ja nicht geht, dass irgendwie Regierungsabgeordnete einem Oppositionsgesetzentwurf zustimmen könnten, gab es dann erstmal irgendwie Krise am Wochenende und dann ist die christlich zensierende Union auf den Trichter gekommen, ja, sie versprechen jetzt, dass für die nächste Wahl dann irgendwann mal eine Quote tatsächlich verbindlich eingeführt werden soll. Wozu mir dann so einfällt, naja, also ich meine, wenn ich irgendwie für Quote wäre, was ich nicht bin, dann würde ich auch sagen, okay, also bei der nächsten Wahl können wir dann darüber nachdenken, ob wir euch wählen wollen. Na, ja, nachdem das auch hier mit Blühzeugs zugedings ist, haben die hier, glaube ich, wirklich was gemacht. Ja, und ja, da ist ja bis jetzt irgendwie die Flexi-Quote. Also Bullshit, weil es heißt zwar Quote, aber jeder darf sich selber aussuchen, wie quotig er sein will. Zur Frage nach dem Motto, naja, also eine Flexi-Quote von 0 Frauen ist völlig akzeptabel, weil wenn man die dann einhält, dann ist das ja großartig. Und wenn man die dann sogar übererfüllt, weil man dann vielleicht doch eine Frau irgendwo einen Führungsplatz besetzen lässt. Oh mein Gott, Quotenübererfüllung, der Plan ist übererfüllt. Ja. Und, ne, also weil es da halt nicht geht, dass die Regierung tatsächlich mal mit der Opposition einer Meinung sein könnte, weil das ja nicht sein kann, gab es da halt das große Aufgerege, was irgendwie, also das war dann der Punkt, wo man dann auch wirklich beim Letzten angekommen sein darf. Ja, es geht den Fritzen da in der Regierung nicht um Inhalte. Es geht den Fritzen darum, dass sie Geschlossenheit demonstrieren und bla und Fasel. Wenn es ihnen nämlich um Inhalte ginge, dann dürfte ihnen ja eigentlich scheißegal sein, von wem der Gesetzentwurf kommt. Wenn der Gesetzentwurf denn sinnvoll ist, können sie dem zustimmen. Wenn der Gesetzentwurf nicht sinnvoll ist, können sie ja vielleicht sinnvolle Kritik äußern. Aber nicht ein Nein, das geht nicht. Oder ein Das haben wir aber noch nie so gemacht. Oder was auch immer die da sonst an Argumenten aus dem Hut zaubern. So, dann gibt's Sirkel. Bundeskanzlerin Merkel hatte Waffenlieferungen aus Deutschland an die syrische Opposition kategorisch ausgeschlossen. Aha, also an die Opposition liefert Deutschland keine Waffen. Das heißt, an die Regierung liefert Deutschland aber weiter Waffen? Oder interpretiere ich da gerade über dieses sehr spezifische Dementi, wo mir halt so ein paar Spezifitäten ins Gesicht springen? Dafür gäbe es keine rechtliche Legitimation, sagte sie nach einem Treffen mit Katars Ministerpräsident Scheich Al-Thani in Berlin. Deutschland trete weiterhin für eine politische Lösung ein. Syriens Präsident Assad habe jegliche Legitimation verloren. Scheich Al-Thani sagte, sein Land unterstütze die Revolution in Syrien, da es keine Hoffnungen mehr auf Reformen durch Assad gebe. Zuvor hatten Deutschland und Katar einen Ausbau der Beziehungen beider Länder vereinbart. Und dass Deutschland an Katar rein zufällig Panzer in größeren Mengen liefert, das erwähnen wir in diesem Zusammenhang nicht, weil sonst könnte man vielleicht auch noch auf den Trichter kommen, dass Katar, wenn sie dann Panzer haben, sich überlegen könnten, so ein Panzer, den kann man ja vielleicht auch mal verkaufen an die syrische Opposition. Deutschland würde nie Panzer dahin verkaufen, aber wenn ich mal anders die Panzer, die sie von Deutschland kaufen, dahin verkauft, dann dumm, die 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 dumm. War das jetzt zu offensichtlich? Entschuldigung. Der Golfstaat habe sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Akteur entwickelt, sagte Merkel. Ja, ne, Frau Merkel, die da ja auch einem Herrn Putin verbal in irgendwelche Öffnungen kriecht. Dann gibt's die Unwanz, weil, wie hier Netzpolitik schreibt, die in Eigenentwicklung eines behördlichen Staatstrojaners und die Überprüfung der kommerziellen Trojaners Finnfischer verzögern sich weiter. Geht aus einer Antwort des Innenministeriums vor, die wir veröffentlichen. Erstmals geben aber Bund und Länder zu, bis auf weiteres, vorerst, und ich betone, vorerst, auf Quellentelekommunikationsüberwachungen zu verzichten. Der Bundestagsabgeordnete Jan Korte, Klammer auf Linkspartei, Klammer zu, hatte beim Innenministerium nachgefragt, was der aktuelle Stand beim Thema Staatstrojaner ist. Wir veröffentlichen an dieser Stelle die Antwort des Ministeriums in PDF und Text, blablabla. Nachdem der Chaos Computer Club den Staatstrojaner der Firma Digitask kaputt gemacht hat, werden erst einmal keine Quellen-TKÜ-Maßnahmen durchgeführt. Nach einer Analyse einer Überwachungssoftware durch den CCC sind sich Bund und Länder einig, bis auf weiteres, vorerst, und ich betone vorerst, auf die Durchführung von Quellentelekommunikationsüberwachungen zu verzichten. Dieser Schritt ist sehr zu begrüßen. Auch die Bundesanwaltschaft ist der Überzeugung, dass es keine Rechtsgrundlage für den Einsatz einer Quellen-TKÜ gibt und diese somit illegal ist. Die Bundesregierung teilte diese Auffassung bisher nicht. Die Behörden verzichten aber nur auf den Einsatz der konkreten Software von Digitask. Eine generelle Unvereinbarkeit der rechtlichen Vorgaben mit technischen Prozessen erkennt das Innenministerium nicht an. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 27. Februar 2008 keine konkreten technischen Vorgaben zur Konstruktion einer Überwachungssoftware gemacht. Sie haben aber konkrete Vorgaben gemacht, dass es eine konkrete gesetzliche Grundlage zu geben hat und dass die Telefone abschnorcheln. gesetzliche Regelung bereits ausreicht, um Computertelefonie abschnorcheln zu dürfen, darf begründet bezweifelt werden, weil bei einem Computertelefonie-Abschnorchelvorgang, wenn da erstmal eine Wanze auf den Rechner draufgeschleust wird, die, wie zum Beispiel eine gewisse Digitask-Wanze, dabei dann auch gerichtlich erwischt wird, dass sie Screenshots macht, die kein Schwein jemals beauftragt hat, da kann man irgendwie auf die Idee kommen, dass offensichtlich die gesetzliche Grundlage zur Telefonie abschnorcheln eben nicht ausreichen dürfte für den Einsatz dieser Software. So, und beweisen Sie mal, dass sämtliche andere potenziell einsetzbare Software keine solche Funktionen enthalten kann. Viel Spaß beim Versuch. Es muss allerdings durch technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben sichergestellt werden, dass sich die Überwachung ausschließlich auf Daten aus einem laufenden Telekommunikationsvorgang beschränkt. Was es ja in dem Fall definitiv nicht tat. Na, da sind Screenshots gemacht worden vom Browser. Screenshots, wo es ja dann auch ein Gerichtsurteil gab, ein in Kraft getretenes solches, dass diese Screenshots illegal waren. Na, auch wenn die in Bayern das immer noch leugnen, aber hey. Das Bundesministerium des Innern ist überzeugt, dass eine Software geschaffen werden kann, die diesen Vorgaben der SLB entspricht. Diese standardisierende Leistungsbeschreibung ist auch schon mal in die Öffentlichkeit gerutscht. Fakten liefert man für diese Einschätzung jedoch nicht. Die Überzeugung muss reichen. Die Behörden halten nämlich am Plan fest, einen eigenen Trojaner zu entwickeln. Für eine Übergangszeit soll der bekannte Staatstrojaner Finn Fischer, Finn 2 von Gamma, eingesetzt werden. Die Prüfung des angeschafften Trojaners wird von der Firma CSC Deutschland Solutions GmbH durchgeführt und sollte schon im Dezember abgeschlossen sein. Das ist aber noch nicht fertig, weil der Abschluss der Tests und der Quellcode-Prüfung erfolgt, sobald die Software alle Maßgaben der standardisierenden Leistungsbeschreibung SLB sowie alle rechtlichen Vorgaben erfüllt. Und auch die Eigenentwicklung kommt nicht so richtig voran. Derzeit sind Mitarbeiter der landeskriminellen Ämter Bayern und Hessen sowie des Zollkriminellen Amtes im Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung CCITÜ tätig. Darüber hinaus wurden die Firmen CSC Deutschland Solutions GmbH und Viersoft GmbH München als Dienstleister beauftragt. Firmen, mit denen man also in Zukunft auch besser keine Geschäfte haben möchte. Der Deutsche Bundestag hatte dem Bundeskriminellen Amt für die Einrichtung des CCITÜ insgesamt 30 Planstellen zur Verfügung gestellt. Für deren Besetzung hat das BKA 21 Stellenausschreibungen veröffentlicht. Bislang sind in 4 Fällen die Auswahlverfahren noch nicht abgeschlossen. Weitere 9 Stellen werden mit vorhandenem BKA-Personal besetzt und damit qualitativ hochwertige Mitarbeiter, die nur das Beste, der Beste, der Beste, der Beste, der Besten sind. Ja. Hust. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Man kann sich auch schon mal die Frage stellen, okay, also so eine Firma CSC Solutions GmbH, die gleichzeitig die eine Wanze prüft und an der anderen Wand mitentwickeln soll, das kann man schon irgendwie so ein bisschen eigenartig finden. Ich weiß auch nicht. Und der Fragesteller Jan Korte kommentierte gegenüber Netzpolitik.org: Der endgültige Verzicht auf die Quellen TKÜ ist eine rechtsstaatliche Notwendigkeit. Dass Bund und Länder derzeit auf den Einsatz einer unkontrollierbaren Schnüffelsoftware verzichten, ist daher zwar zu begrüßen, aber auch nicht wirklich befriedigend. Die jahrelange verantwortungslose Politik, welche Geschäftsgeheimnisse der Trojanerhersteller und die eigenen Überwachungsinstrumente höher bewertet hat als die Bürgerrechte, muss nicht nur bis auf Weiteres, sondern endgültig beendet werden. Vor allen Dingen, wo sich ja die Damen und Herren von der christlich zensierenden Union, Herr Zensul ist da schon mal negativ aufgefallen, immer gegen die Linken pöbeln. Ja, mit Überwachung kennen sie sich ja aus. Dann aber selber nach Überwachung brüllen bei jeder Gelegenheit. Herr Zensul ist da ja negativ aufgefallen, siehe Teil 1. Kann man sich ja durchaus irgendwie die Frage gefallen lassen als Regierung, was soll der Scheiß eigentlich? Es ist eine Bankrotterklärung für die eigene Urteilsfähigkeit und die eigene Expertise, wenn externe Kritiker wie der Chaos Computer Club Bund und Ländern erklären müssen, wie Überwachungssoftware funktioniert, die man unbekümmert einsetzt. Da hat er ja recht. So, dann gab es eine Überschusshauptung, Deutschland kann mit guten Haushaltszahlen glänzen. Nach dem aktuellen Stabilitätsprogramm rechnet der Bund damit, dass sich die Lage der Staatsfinanzen weiter verbessert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen zusammen dürften in den kommenden Jahren deutliche Haushaltsüberschüsse erwirtschaften, heißt es in dem Bericht. Das Finanzministerium sagt für 2013 ein Staatsdefizit von rund 0,5% voraus. Für die nächsten beiden Jahre wird ein ausgeglichener Etat erwartet, ein strukturell ausgeglichener Haushalt. Strukturell ausgeglichen heißt, alles, was an Ausgabe nicht sowieso jedes Jahr wieder vorkommt, ignorieren wir einfach. Tun so, als wären die Ausgaben gar nicht vorhanden. Und dann können wir so tun, als wäre da eine Null. Was wir davon haben, sagen wir mal so, mir ist da immer noch keine Erklärung begegnet, warum das irgendwie erstrebenswert sein soll. Warum man da jetzt dann irgendwie auf Krampf, was waren es, 4 Milliarden, 6 Milliarden Ausgaben einspart. Na, aber hey. So, dann gab es das Rentinett. Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland sollen ab dem 1. Juli mehr Geld erhalten. In Berlin beschloss das Bundeskabinett eine Anhebung um knapp 3,3% im Osten. Im Westen sind es 0,25% und bei einer 2% Größenordnung Inflation, also eine Rentensenkung um bummelig 1,75%. Aber das liegt ja daran, dass die Löhne zurückhaltend sind. Bei einer monatlichen Rente von 1.000 Euro bedeutet das für die Rentner im Osten ein Plus von knapp 33 Euro. Hui, gibt's nicht alles auf einmal aus. So, dann Minilegal. Der Verteidigungsminister darf übrigens auch im Falle eines Terrorangriffs nicht allein über den Einsatz der Bundeswehr im Inland entscheiden. Eine entsprechende Bestimmung des umstrittenen Luftsicherheitsgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht nochmal wieder für nichtig erklärt. Die Richter setzen damit eine Grundsatzentscheidung aus dem vergangenen Jahr um. Im Sommer 2012 hatten beide Senate des Gerichts den Einsatz militärischer Mittel im Inland in Ausnahmefällen erlaubt. Gleichzeitig hatten sie klargestellt, dass auch in Eilfällen eine Entscheidung der gesamten Bundesregierung nötig ist. Wo mir jetzt nicht ganz klar ist, warum es da jetzt nochmal einer separaten Entscheidung bedurfte, weil an sich stand das doch eigentlich schon fest, aber So, Neues aus der Wirtschaft, da gab es erstmal die CDU. Der Wirtschaftsflügel der Unionsfraktion droht angesichts des neuen Milliardenlochs bei der Zypernhilfe mit einem Nein bei der entscheidenden Abstimmung im Bundestag. Die Zyprer, die ja mehr bezahlen sollen als die gesamte EU zusammen, die werden da im Zweifelsfall sich dann auch einfach mal hinsetzen und sagen, ja, uns doch egal. Na, also ich weiß auch nicht, was jetzt irgendwie der Wirtschaftsflügel der christlich zensierenden Union, wem er damit schaden will. Oder wen er damit beeindrucken will oder sonst irgendwie. Weil also, Zypern soll ja eh den großen Teil zahlen. Das sah ursprünglich mal anders aus, aber ja. Zypern müsse nachweisen, dass es den zusätzlichen Finanzbedarf von 5,5 Milliarden Euro aus eigener Kraft finanzieren könne, sagte der Chef des mitgliederstarken Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stettin, einer Nachrichtenagentur, die ja nicht genannt werden möchte. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Und keine Angst, der Bimbistag hat natürlich wieder brav genickt, weil die alternativlose Rettung von Banken, von der alternativlosen riesengroßen Koalition bestehend aus christlich zensierender Union, urinfarbener Partei, SPD, Grüne, dem ganzen Zeug natürlich wieder mit genügend großer Mehrheit zugestimmt haben. Die berühmte riesengroße Koalition. Oder anders ausgedrückt, dieses ganze Geblubber hätte man sich auch gleich komplett klemmen können, weil es ist ja eher alternativlos. Nebst die ZyPD, genau, SPD-Fraktionschef Frank Walter Steinmeier hatte die Zustimmung der Spezialdemokraten zur Hilfe für Zypern im Bimbistag signalisiert. Die SPD überprüfe bei jeder einzelnen Entscheidung zur Euro-Rettung, ob sie tragfähig sei. Auf den ersten Blick sehe das Hilfspaket besser aus als beim ersten Versuch. Er wies auf den klitzewinzigen Haken, dass halt Zypern den großen Teil selber erbringen soll, während die mit mehr als genug Geld ausgestatteten Rettungsfonds von EU und Co. den kleinen Teil übernehmen. Aber, also die SPD gut für den kleinen Mann. Oder eben auch gerade nicht. Dann gibt es die Sklavenzahl. Fast jeder dritte Hartz-IV-Empfänger ist nämlich nach einer Untersuchung der Uni Duisburg-Essen ein sogenannter Aufstocker, dessen Arbeitseinkommen nicht für den Lebensunterhalt reicht. Ein sogenannter Sklave. jemand, dessen Arbeitgeber nicht genügend Geld für die Arbeitsleistung zahlt, dass man von dem Geld tatsächlich leben könnte. Na, früher nannte man sowas Sklaven. Bis dann mal irgendwann die Sklavenhaltung ganz hochoffiziell verpönt wurde. Eigentlich ist sie abgeschafft. Uneigentlich haben wir ja jetzt hier Sklaven, Leute, die von dem, was sie bezahlt bekommen, nicht leben können. Oder wie soll man die sonst nennen? Rund 1,33 Millionen dieser Niedrigstverdiener habe es im vergangenen Jahr gegeben. Ihr Anteil an allen erwerbsfähigen Leistungsempfängern habe damit 30,4% ausgemacht. Von den Aufstockern seien 44% sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen, mehr als jeder zweite von ihnen, sogar mit einer Vollzeitstelle. Was effektiv heißt, dass also man auch von Vollzeit nicht überleben kann. Na, aber nein, ein verbindlicher Mindestlohn geht ja nicht wegen, weil die Wirtschaft würde ja eingehen. Nee, klar. So, dann gab es auch noch Fra, weil Frankreich setzt beim Abbau seines Haushaltsdefizits im nächsten Jahr vor allem auf geringere Staatsausgaben und weniger auf Steuererhöhungen. Die Belastung für Bürger und Unternehmen werde im Zuge der Sparziele 2014 zwar um 6 Milliarden Euro steigen, erklärte Finanzminister Moscovici in Paris. Vornehmlich werde man sich aber auf Kürzungen konzentrieren. Am Mittwoch wird die französische Regierung ihren Haushaltsplan für die kommenden Jahre veröffentlichen. Tut sparen. Griechenland kann mit weiteren Krediten der internationalen Geldgeber rechnen, weil der Troika ist aufgefallen, dass jetzt noch weiter totquetschen gerade nicht opportun ist und deswegen sind sie dieses Mal bereit, ohne vorher großes Gewese zu veranstalten, Geld in die Banken zu blasen. Weil wenn sie es nicht tut, dann implodieren die Banken. Und nachdem ja sogar Zypern too big to fail ist, lässt sich jetzt ja schlecht argumentieren, ja, ach, griechische Banken, paar, die können ja kaputt gehen, die sind ja, ne, das braucht ja keiner.
Ist das ein Bohrer oder ein Motorflugzeug? Wild geraten, klingt eher nach Bohrer. Oder einem echt kleinen Motorflugzeug.
So, dann gab es Arbeitsspann. Die Lage auf dem Leerstellenmarkt hat sich weiter entspannt, teilte die BIMBIS-Agentur für Arbeit in Nürnberg mit. Demnach kommt statistisch gesehen auf jeden Bewerber fast eine Leerstelle. Bundesweit hätten Ende März rund 400.000 Schulabgänger eine Leerstelle gesucht. Dies seien rund 1,1% weniger als vor einem Jahr. Dem hätten in etwa gleich viele offene Leerstellen gegenübergestanden. Wenn sich dann allerdings irgendwie Arbeitgeberverbände hinstellen und betonen, wie viele Milliarden Plätze nicht besetzt wären, kann man dann schon irgendwie die Frage stellen, Moment, irgendwas kann da jetzt gerade im ganzen Bild nicht stimmen. Mag ja sein, dass es numerisch ungefähr gleich viele Leute gibt, die eine Ausbildung haben wollen, wie es Plätze gibt, auf denen jemand ausgebildet werden kann. Wenn die aber nicht zusammenpassen, weil die, die ausbilden wollen, nicht die haben wollen, die ausgebildet werden wollen, dann funktioniert das ganze Ding immer noch nicht. Na? Ich meine, das ist ja wie wenn ich eine Hand in Eiswasser und eine Hand in kochendes Wasser halte. Ja, also ist mir ja wohlig warm. Im Durchschnitt. Ja, also, den Bullshit von wegen, ja, also statistisch gesehen ist doch alles großartig. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Allerdings sei die Lage regional sehr unterschiedlich. So kam in Nordrhein-Westfalen Ende März auf einen Leerstellenbewerber 0,74 Ausbildungsplätze, in Mecklenburg-Vorpommern dagegen 1,54. Auch stimmten Berufswünsche und Qualifikationen oft nicht mit den freien Stellen überein. Na, also nein, es gibt keine Jugendlichen, die keine Stelle bekommen können. Das gibt es gar nicht, statistisch gesehen. Theoretisch. Wenn sie im gesamten Land umherreisen wollen würden, dann könnten sie theoretisch eine Lehrstelle bekommen, wenn sie denn jede Lehrstelle annehmen würden, die es gibt. Aber nachdem wir ja dank Hartz IV und ähnlicher Scheiße Leute dazu zwingen, dass sie jeden Job annehmen müssen, der irgendwie potenziell geeignet sein hätte können, gibt es natürlich keinen Zwang. So, dann gab es die IWF. Die Weltwirtschaft hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds stabilisiert, während Europa zurückfällt. Vor allem die USA und die Schwellenländer profitierten von größerer Zuversicht, urteilte der IWF in seinem neuen Weltwirtschaftsausblick, der in Washington veröffentlicht wurde. Die Euro-Länder hingegen würden nachlassen, hieß es, mit Ausnahme Deutschlands. Rund um den Globus wird das Wachstum dem Bericht zufolge in diesem Jahr voraussichtlich 3,3% betragen. Deutschland könne weiter mit einem um 0,6% vergrößerten Bruttoinlandsprodukt rechnen. Frankreich sagt der IWF eine Rezession voraus. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, ganz Euronien ist tot. Ganz Euronien? Naja, nicht ganz. Ganz Euronien. Na, und wenn man dann mal guckt, ob es da eventuell irgendwo Gründe für geben könnte, kann man auf die Idee kommen, dass dieses Totgespare, was Merkel alternativlos allen vorschreiben will, eventuell unter Umständen vielleicht möglicherweise nicht hilfreich sein könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese total abwegige Idee komme. Okay. Ups, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Am Mittwoch gab es dann die Austiri-Lüge. Und zwar stellt sich raus die Frage, wie es denn eigentlich kommt, dass es immer noch Leute gibt, die behaupten, dass Totsparen aus einer Krise raushelfen würde. Da gibt es einen Text, der das behauptet. Und dieser Text, der beruht, wenn man dann mal genauer hinguckt, auf einem Ekel-Shit, wie es mal ein Fachbereichsarbeitskollege formuliert hatte. In schriftlich natürlich nur. Weil ausgesprochen kriegt der Excel-Sheet auch noch hin, aber ja. Und zwar ist da irgendwie ein Excel-Dokument, was die halt nicht veröffentlicht hatten, die da den Originaltext geschrieben hatten. Und wenn man sich das einmal anguckt, stellt man fest, naja, also sie haben da schon sehr spezifisches Formelmaterial drin. Wobei der Witz eben eigentlich nicht ist, dass da Excel kaputt ist, sondern die haben die Daten so gefaked, so getweakt, dass sie halt nur Zahlen mit in ihre Auswertung reinnehmen, die ihrem Ergebnis entsprechen. Und dann halt eine Formel, die auch noch falsch ist. Hoch. Also irgendwie Durchschnitt nicht aus allen Ländern, die da in der Liste rumstanden, sondern Durchschnitt nur aus einigen Ländern. Oder anders ausgedrückt. Hoch. Sowas stellt sich raus, dass wenn man also mal genauer hinguckt, man feststellt, dass dieses Totsparen hilft tatsächlich Gelüge. Ziemlich offensichtliche Lüge ist. Das Ergebnis stand wohl vorher fest. Da haben sie sich die Zahlen so hingebogen, dass man zu dem Ergebnis kommen kann. Plus dieses Papier da ist auch nicht peer-reviewed. So, dann Billigeld. Ne? Wir müssen ja weiter sparen, weil Deutschland kann sich günstiger denn je frisches Geld leihen. Heute gelang es dem Bund, eine Staatsanleihe mit richtungsweisender Laufzeit von 10 Jahren zu einem rekordniedrigen Zins von lediglich 1,28% bei Investoren zu platzieren. Geht aus Angaben der mit dem Schuldenmanagement beauftragten Finanzagentur in Frankfurt hervor. Insgesamt spülte die Auktion knapp 3,35 Milliarden Euro in die Staatskasse. Aber wir müssen natürlich sparen, koste es, was es wolle, weil Schulden sind ja per se schlecht. Na, nur noch mal zum Mietmeißeln. Das ist, nachdem wir ja die letzten paar Schuldenaufnahmerunden mit Negativzins abgeschlossen haben. Na, im Sinne von, ja, so wenn dann die Laufzeit vorbei ist, dann kriegen wir von den Gläubigern sogar noch Geld. Da kann man dann irgendwie auf die Idee kommen, dass das mit dem wir müssen aber sparen, koste es, was es wolle, vielleicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf diese abwegige Idee komme. Ich höre euch, sehe euch aber nicht. Ach, da oben. Ja. Dann gibt's DIH Wart. Die Exportwirtschaft wird nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags im laufenden Jahr trotz der zuletzt eingetrübten Konjunkturaussichten kräftig wachsen. Die Ausfuhren dürften um rund 6% zulegen, sagte eine DIHK-Sprecherin. Nach Einschätzung des Verbandes dürfte die deutsche Wirtschaft erstmals seit 2 Jahren wieder vor den USA und hinter China auf dem 2. Platz der weltgrößten Exportnationen vorrücken. Naja, eine Binnenwirtschaft kriegen wir ja keine. Aber, sehr geehrte DIHK, wo meinen Sie denn, dass der Export hinginge? Ja, also, was sind die Länder, die ganz viel importieren? Die also, um es mal mit den Worten von Frau Merkel zu formulieren, über ihren Verhältnissen leben. Ja? Also, mir wollte da jetzt so irgendwie spontan nicht so richtig viele Länder einfallen, die da geeignet wären, weil ganz Euronien ist ja in der Rezession. Ganz Euronien, nein, nicht ganz Euronien, aber close enough. Und Exporte nach Deutschland werden aus Deutschland irgendwie tendenziell nicht als Exporte gewertet. Mal davon abgesehen, wer sollte denn hier was kaufen? Die Binnenwirtschaft bringen wir schließlich gerade um. Und wenn wir die Binnenwirtschaft doch gerade umbringen, also die Binnennachfrage, weil Lohnerhöhungen gehen ja mal gar nicht. Da habt ihr auch schon wieder irgendwie eine Wortmeldung vom Hundet, der da verkündet hat, nein, also je weniger Lohn, desto besser. Der auch irgendwie noch nicht begriffen hat, wie das mit Wirtschaft eigentlich mal so funktionieren sollte. Jawohl. Okay. So, dann gibt's die Prognoschaft. Die führenden Forschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr leicht nach unten korrigiert. Zugleich sagen die Ökonomen in ihrem Frühjahrsgutachten aber einen kräftigen Aufschwung im nächsten Jahr voraus. Für 2013, mal ganz davon abgesehen, dass sie irgendwie, ich habe noch irgendwie im Hinterkopf, dass doch mal vorhergesagt wurde, ja, also 2012, da haben wir halt kein Wachstum. Aber 2013 haben wir großartiges Wachstum. Also das großartige Wachstum ist dann also immer nächstes Jahr. Können wir uns dann gleich darauf einigen, es findet nie statt, weil nächstes Jahr ist halt immer nächstes Jahr. Weil dann können wir diesen ganzen Prognose-Scheiß auch gleich sein lassen. Für 2013 rechnen sie mit einem Plus von nur noch 0,8%. Im Herbstgutachten hatten sie noch 1,0% Wachstum prophezeit. Die jetzige Zahl liegt aber immer noch doppelt so hoch wie die Prognose der Bimbis-Regierung. Die Experten nennen als Voraussetzung für die Erholung der Wirtschaft die weitere Eindämmung der Schuldenkrise im Euroraum. Weil, wenn man Schulden hat, dann kann das Wachstum des Staates, kann das Wachstum der Wirtschaft in dem Staat ja nicht stattfinden. Moment. Wenn der Staat Schulden hat, kann die Wirtschaft nicht wachsen, weil. Hä? Das ist jetzt aber ein Motorflugzeug da oben. Ich weiß nur, über den Miaule da hinten nicht zu hören ist. Na, da gab es bei Nachdenkseiten auch gestern einen Text, der da mal so einen Zusammenhang zwischen Störchen und Geburtenraten sich aus dem Hut gezaubert hat und daran dann bewiesen hat, so ja, also es gibt da keinen Zusammenhang. Genauso wie es hier halt genauso wenig einen Zusammenhang gibt, der da irgendwie sich aufdrängen würde. Hier hinten hingehe, dann bin ich ein bisschen im Soundschatten. Wie auch immer. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es dann mal wieder ein Stück Musik von Mark Enfroy. Hier den Titel Always aus dem Album Awakening. 4 Minuten 51 ist der lang. Und gefunden habe ich den vor geraumer Weile mal irgendwann im Podsafe Music Network. Gefolgt vom Herrn Pispers, der sich am 9. April zum Thema Verblüffung in 2 Minuten 43 geäußert hat. Aber ich mal gucken muss, ob ich da wieder am Ende rumschnibbel. Aber ja, so genau. Und dann ist auch der Teil hier fertig. Dann verlange ich nach Feedback. Fiep. Und zwar dürft ihr mir gerne Reaktionen zukommen lassen auf das, was ich hier so von mir gelabert habe. Indem ihr zum Beispiel einen Tweet oder einen Apple.net Post an den jeweiligen Account @comport adressiert, indem ihr einen Kommentar, einen großartigen Kommentar schreibt, den ihr dann im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 371 Teil 2 einstellen könnt. Oder indem ihr eine E-Mail, korrekt frankiert natürlich, adressiert an compiblog@gmail.com. Und ja, das nehme ich dann alles zur Kenntnis. iTunes-Rezension dürftet ihr auch noch abgeben. Brieftauben kommen bei mir keine an. Und ja, genau so. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Herrn Enfroy und dem Herrn Pispers. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Was für eine Sensation. Nach monatelangen intensiven Recherchen haben Spezialisten herausgefunden, dass es jene sagenumwobenen Steueroasen, von deren Existenz wir normalsterblichen Steuerwüstenbewohner in unseren Fieberträumen fantasiert haben, tatsächlich gibt und das, und jetzt halten Sie sich bitte fest, denn Sie müssen jetzt ganz stark sein, dass es Mitmenschen gibt, die auf oder in diesen Steueroasen Schwarzgeld verstecken, und zwar auf eine Art, dass es sich gewaschen hat. Wer hätte das alles für möglich gehalten? Wenn Sie jetzt noch herausfinden, dass der Papst katholisch ist, werden sich weltweite Aufstände nicht mehr vermeiden lassen. Die Politiker sind in heller Aufregung und beweisen einmal mehr, wie helle sie sind. Die Empörung darüber, dass die von der Politik so kunstvoll versteckten Steuerschlupflöcher von rücksichtslosen Zeitgenossen nicht nur gefunden, sondern auch noch genutzt worden sind, die Empörung darüber kennt noch weniger Grenzen als die Witzigkeit der Debatte. Da sitzt dann Hans Eichel, der als SPD-Finanzminister voller Stolz überhaupt erst die Finanzprodukte und Hedgefonds zugelassen hat, denen wir die Finanzkrise verdanken, da sitzt dann dieser einmal zu oft beförderte Hauptschullehrer mitten in der Talkshow-Jauche und fordert, dass jenen Banken, die beim Steuerbetrug geholfen haben, die Lizenz entzogen werden soll. Da beginnt bei den Banken jetzt aber das ganz große Zittern. Allein die Deutsche Bank soll mehrere hundert Offshore-Trusts für ihre Kunden eingerichtet haben. Allerdings hat die Deutsche Bank bereits erklärt, dass die Einrichtung solcher Trusts nicht illegal sei und dass sie ja nicht wissen konnte, dass die Kunden diese Trusts zur Steuerhinterziehung nutzen würden. Und da sehe ich schon, wie Hans Eichel ganz enttäuscht murmelt: »Ach so, ja, das muss einem aber auch gesagt werden.« Nein, der Deutschen Bank, der wird man die Lizenz zum Gelddrucken, Waschen und Föhnen nicht entziehen können. Denn die Banken sind doch systemrelevant. Das heißt, ohne die Banken sind all die schönen Steuerhinterziehungsmodelle gar nicht durchführbar. Aber ganz ungeschoren werden wir sie nicht davonkommen lassen, die Banken. Unsere Politiker werden schon dafür sorgen, dass den Banken mal wieder ordentlich die Leviten gelesen werden. Das übernimmt dann Peer Steinbrück für 15.000 Euro die Stunde, nachdem er am Wahlabend Angela Merkel ganz artig zur Wiederwahl gratuliert hat. Bis neulich.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.